Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Wenige Tage vor dem 9. November schauen wir heute auf ein ganz besonderes deutsch-deutsches Leben. Lothar Rochau war seit Ende der 70er Jahre Jugenddiakon in Halle-Neustadt. Und wie er heute weiß, wurde er sein gesamtes Erwachsenenleben lang von der Stasi bespitzelt. Ich erkläre Ihnen, warum ich so außer Puste bin. Wir hatten eine technische Panne und ich musste von einem Studio zum anderen rennen. Und jetzt bin ich noch immer ganz außer Puste und darum machen wir erstmal eine Musik. So, jetzt haben wir etwas Luft geholt. Mein heutiger Gast Lothar Rochau und Britta Bürger hier am Mikrofon. Lothar Rochau hat sich als Jugenddiakon der Evangelischen Kirche in der DDR für die offene Arbeit mit Jugendlichen engagiert. Wir beamen uns also zurück Ende der 70er Jahre nach Halle-Neustadt, Herr Rochau. Vielleicht beschreiben Sie uns erstmal diese Vorzeigesiedlung der DDR, in der Sie da gewirkt haben.
Ja, Halle-Neustadt war ja eines der großen Neubauprojekte, die man schaffen wollte. Erich Honecker hatte ja auf den 8. Parteitag das ehrgeizige Ziel verkündet. Bis 1990 hat jeder DDR-Bürger eine anständige Wohnung. Und da war natürlich klar, dass man dann solche großen Neubau-Plattensiedlungen errichtete. Und Halle-Neustadt war etwas ganz Besonderes. Es war nämlich nicht irgendwo angedockt an eine Altstadt, sondern man schuf eine völlig neue Stadt. Eine Stadt für den neuen sozialistischen Mensch. Ein guter Freund von mir sagte mal, es ist die kleine DDR in der DDR gewesen.
Wobei der Bevölkerungsdurchschnitt, das Durchschnittsalter jetzt gar nicht so repräsentativ war für eine ganze Gesellschaft, sondern die waren extrem jung. Der Durchschnitt lag bei 29 Jahren.
Ja, das hing natürlich mit zwei Faktoren zusammen. Das eine ist, man holte aus der ganzen ehemaligen DDR Fachleute für die zwei großen Chemiebetriebe Buna und Leuna. Das mussten natürlich junge Facharbeiter, Arbeiterinnen sein oder Menschen, die im physikalischen, mathematischen Bereich tätig waren, beziehungsweise die dann irgendwo auch in dieser Stadt lebten. Und da hatte ja der Durchschnitt war damals 2,4 Kinder pro Familie.
Was war das Besondere an Ihrem Ansatz der Jugend- und Sozialarbeit da?
Ja, die offene Arbeit ist ja eine Arbeit gewesen, die sich Ende der 60er Jahre bereits entwickelt hatte. Der entscheidende Mensch damals war der Pfarrer Walter Schilling. Wir sprechen heute oft liebevoll von ihm als dem Vater der offenen Arbeit, der damals ja sich um junge Menschen gekümmert hat, die einfach in den ganzen Doktrin der DDR, in dieser Landschaft der Lüge, wie das auch mal jemand gesagt hat, so schön, einfach an der Stelle auch konkret sagten, so nicht mehr. Und ihren Protest sagen. Und
was haben Sie konkret gemacht? Ja,
Sie sind zum Beispiel nicht bereit gewesen, in die Freie Deutsche Jugend einzutreten. Sie waren nicht bereit, irgendwo später dann in der GST, Gesellschaft für Sport und Technik, der paramilitärischen Organisation oder anderen Sachen. Und sie suchten einfach nach eigenen Lebensentwürfen. Lebensentwürfe, die frei waren von einer Bevormundung bis ins hohe Erwachsenenalter.
Und was haben Sie denen geboten?
Ja, wir sind damals haben angefangen und mit thematischer Arbeit, die Fragen und Probleme, die junge Menschen mitbrachten, nicht die wir hatten, sondern die jungen Leute mitbrachten. Wir haben damals ganz besonders immer wieder auch sogenannte begegnungsoffene Abende gemacht, wo man ankommen konnte und einfach erstmal Musik hören, selber Musik machen und die großen Werkstatttreffen. Das waren Treffen, wo einfach junge Leute an der Stelle ihre eigenen Ideen versuchten umzusetzen.
Also Sie haben Freiräume geboten, wenn ich das richtig verstehe.
Das war das Interessante, offene Arbeit hieß ein Konzept der Konzeptlosigkeit. Wir waren nicht die Betreuer von Betreuten. Uns ging es nicht wie heute in der klassischen Sozialarbeit um Klienten, sondern es waren junge Menschen, Freunde, die nicht selten auch zu Freundinnen und Freunde wurden.
Sie waren ja selbst noch sehr jung, Mitte 20. Warum hatten Sie sich für diesen Berufsweg entschieden?
Ja, ich stamme aus einem Elternhaus. Mein Vater war Mitarbeiter beim Rat des Kreises für den Bereich der örtlichen Versorgungswirtschaft zuständig, war ein überzeugter Kommunist, der damals aufgrund der eigenen Familienerfahrung auch gesagt hat, dieser Staat ist ein Friedensstaat, hier will ich auch meinen Beitrag leisten an der Stelle. Und ich bin dann auch atheistisch erzogen worden. Ja, und hatte aber ab dem 16., 17. Lebensjahr zunehmend Probleme mit dem Staat. Das fing an mit Rockmusik hören, Bluesmusik, Trampen, lange Haare, immer wieder auch Literatur spielte eine große Rolle an der Stelle. Und so war es natürlich dann, dass ich sehr schnell mit 18 Jahren zur Nationalen Volksarmee kam und dort erlebte ich mein Waterloo in Eggesin, Torgelow, Spechtberg, einer berühmt-berüchtigten Ecke, und habe dort mehr schlecht als recht meine Armeezeit verbracht.
Berühmt-berüchtigt für was?
Berühmt-berüchtigt für eine bedingungslose Unterordnung und ein bedingungsloses Leben in einer sogenannten sozialistischen Armee.
Wie haben Sie da zum Glauben gefunden?
Ja, ich war im Armeelazarett Bad Saarow, wollte mich ausmustern lassen, was aber nicht geklappt hat. Dann bin ich zurückgekehrt und hatte 24 Stunden Zeit. Und in den 24 Stunden war ich in einer offenen Kirche. Gott sei Dank gab es damals offene Kirchen. Und in dieser offenen Kirche habe ich mich in eine Bank gesetzt, habe versucht, ein Stückchen nachzudenken und traf dann eine Frau. Die stellte sich heraus, es war die Küsterin dieser Kirche. Und dort habe ich dann ein wunderbares Gespräch mit dieser Frau geführt. Und das Gespräch hat mich sehr nachdenklich gemacht, zumal sie mir am Ende unseres Gesprächs ein kleines blaues Büchlein, das Neue Testament, geschenkt hat. Damit bin ich dann zurück in die Armee und habe versucht, mit ein, zwei Freunden darüber zu sprechen, was das eigentlich bedeutet.
Ja, was war denn dieses Schlüsselerlebnis in dem Gespräch?
Das Schlüsselerlebnis in dem Gespräch war einfach für mich, dass sie immer wieder auch deutlich machte, dass woran du dein Herz hängest, da ist dein Gott. Und dann fiel dieser wunderbare Satz, was nützt es dem Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden an seiner Seele nimmt. Und das hat mich so nachdenklich gemacht in dieser besonderen Armeesituation, wie zum Beispiel auch die Seligpreisung, selig sind die Gewaltlosen, selig sind die Friedfertigen und so weiter. Und das unter den Bedingungen einer sozialistischen Armee, die von Drill und Gehorsam geprägt war.
Sie sind dann also konsequent Ihrem, wenn man das so sagen kann, Herzen gefolgt, auch in der Arbeit, in der offenen Arbeit in Halle-Neustadt, haben da aber relativ schnell Probleme mit der Gemeindeleitung bekommen. Warum war denen die offene Arbeit ein Dorn im Auge als Kirche?
Ja, am Anfang war es natürlich so, dass schon allein, wenn dann so 150 junge Menschen die Woche über durch ein Kirchengrundstück gehen, in Gemeinderäumen sind, und dort wurde natürlich geraucht, Tee getrunken oder Bier getrunken an der Stelle, dass schon allein aus Ordnungsmaßstäben, eine Gemeinde ist ja auch etwas sehr Bürgerliches, dann schon Probleme gab mit den Aussehen der jungen Leute und dem, wie sie sich natürlich auch verstanden. Es waren ja nur höchstens 5% davon, die überhaupt von Religion oder Religiosität oder Christentum eine Ahnung hatten, beziehungsweise daraus kam. Ja, und später entwickelte sich das natürlich auch aufgrund unserer Veranstaltung, die natürlich immer auch geprägt waren von gesellschaftskritischen Inhalten. Ich erinnere an das Thema Umweltproblematik, ich erinnere an das Thema Zivilisationskritik, irgendetwas an der Art, wie wir heute auf der Erde leben, ist grundsätzlich falsch. Club of Rome, das war zum Beispiel ein Thema, was uns beschäftigt hatte, dann zum Beispiel eine Friedensproblematik, NATO-Doppelbeschluss und all diese Dinge.
Ab 1980 galt die offene Arbeit als Sekte. Lothar Rochau wurde zum Staatsfeind erklärt und dann tatsächlich im Sommer 1983 verhaftet, angeklagt, zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Er saß im sogenannten Roten Ochsen in einer Zelle, in der mit ihm wiederum ein Spitzel untergebracht war. Vieles davon hat er gerade in einem Buch ausführlich beschrieben. Marathon mit Mauern, mein deutsch-deutsches Leben. 3 Jahre Freiheitsentzug wegen staatsfeindlicher Hetze sowie Beeinträchtigung der staatlichen und gesellschaftlichen Tätigkeit. So lautete das Urteil eines DDR-Gerichts gegen den ehemaligen Jugenddiakon Lothar Rochau. Das war im September 1983. 2,5 Monate später wurde er in die Bundesrepublik abgeschoben. Herr Rochau, wie kam es dazu?
Ja, wir waren im Jahr 1983. 83 war ja 500 Jahre Geburtstag von Martin Luther. Und das heutige Sachsen-Anhalt ist ja das Reformationsland, auch von Martin Luther. Und in diesem Land wollte man natürlich kein Protestant im Gefängnis haben, ausgerechnet, wo sich die Welt in Wittenberg und woanders, in Erfurt etc. die Hand in die Klinge gibt. Erinnern bitte an von Weizsäcker, andere Größen, die damals ja zu diesem Jubiläum waren. Und da ausgerechnet saß ein Protestant im Gefängnis aufgrund von staatsfeindlicher Hetze. Der Hintergrund war ja die Erarbeitung einer Denkschrift zum Frieden. Und diese Denkschrift zum Frieden setzte sich mit den ganzen wehrpolitischen Maßnahmen der DDR auseinander, angefangen von dem frühesten Kindergartenalter an bis in das spätere Alter hinein. Und das war ja auch, und entscheidend war natürlich damals der Anwalt.
Wolfgang Schnur,
eine bekannte Größe, und er hatte damals die Verteidigung übernommen.
Und wie sich später herausstellte, war er eben jahrzehntelang als IM für die Stasi aktiv. Wie liefen denn die entscheidenden Begegnungen mit Wolfgang Schnur ab?
Ja, ich hatte Wolfgang Schnur das erste Mal kennengelernt gleich nach meinem Dienstantritt 1977 in Halle Neustadt. Er hatte damals einen guten Freund verteidigt, der eine Totalverweigerung gemacht hatte. Und Totalverweigerung nach § 256 gab es 2 bis 5 Jahre Gefängnis in der DDR. Und er hatte ihn verteidigt, und da hatte ich ihn kennengelernt und hatte dann auch öfters mit ihm in den Jahren danach zu tun, weil er immer wieder auch mal kam. Entweder war er mal zu einem Themenabend eingeladen oder zu einer Werkstatt, wo es um juristische Fragen mitging oder andere Sachen. Und später hat er dann die Verteidigung von 2 Freunden und später dann von mir übernommen.
Mit welchen Argumenten hat er Sie denn auf diese Abschiebung vorbereitet, die Ihnen nahegelegt oder Sie vielleicht sogar unter Druck gesetzt?
Ja, er hat immer wieder deutlich gemacht, dass wenn ich nicht in den Westen gehe, würden viele, viele junge Familien insbesondere, teilweise kannte ich sie, teilweise kannte ich sie nicht, die jahrelang auf die Ausreise warten, nicht ausreisen. Das Zweite war, er hat natürlich immer, er war ein Meister des Differenzierungs- und Zersetzungsprozesses der Staatssicherheit. Er war ja auch ein Meisterspion der Stasi und hat natürlich immer wieder auch gegenüber der evangelischen Kirche diese doppelte Rolle gespielt, ja, der verratene Verräter. Später hieß mal ein Buchtitel über ihn. Und er spielte damals natürlich die Rolle einerseits dessen, der als Bürgeranwalt, als Kirchenjurist auftritt und andererseits natürlich als hochkarätiger IMB.
Das war Ihnen ja nicht bewusst zu dem Zeitpunkt, oder?
Nein, es war nicht bewusst damals, und es gab ja nicht allzu viele Anwälte, die überhaupt so eine Verteidigung übernommen hätten.
Das heißt, Sie haben ihm vertraut?
Ich habe ihm natürlich vertraut. Das erste Mal, was mich stutzig gemacht hat, war, wo ich dann im Gefängnis saß und bis 6 Wochen vor dem Prozess, also die ersten 2 Monate, überhaupt keinerlei Kontakt mit ihm hatte und ich mich wunderte, warum er nicht mal kam zu einem Sprecher, um mit mir bestimmte Dinge abzusprechen. Und da wurde ich das erste Mal stutzig, warum besucht er seinen Mandant nicht im Gefängnis?
Wie hat sich denn die Kirche in dem Moment verhalten, in dieser Phase? Also hat die Sie in gab es irgendwelche Leute, Ihr Bischof, der Sie unterstützt hat, der Sie vielleicht auch im Gefängnis besucht hat?
Nein, man muss dazu sagen, ich bin zum 1. März 1983 entlassen worden von meiner eigenen Kirche. Das ist bis heute etwas, was nicht aufgearbeitet ist für mich. Mit dieser Entlassung.
Und so konnten Sie dann überhaupt verurteilt werden?
Genau, war ich natürlich vogelfrei. Mhm. Das war völlig klar. Und gleichzeitig war es natürlich so, dass ein sehr engagierter Superintendent Hartmann, Das war mein unmittelbarer Vorgesetzter, der Leiter des Kreiskirchenamtes, der Superintendent. Der stand eigentlich sehr, sehr lange Zeit hinter mir. Die Rolle, die die Kirchenleitung einnahm, war mehr als zwiespältig. Da war einerseits der Bischof, Dr. Werner Krusche, der eine relativ klare Position zum Staat einnahm. Aber es waren in dieser Kirchenleitung drei hochkarätige IMs. Und der wichtigste davon war der spätere Konsistorialpräsident Dr. Detlef Hammer, gleichzeitig Major der Staatssicherheit, also Offizier im besonderen Einsatz und praktisch der zuständige Kirchenjurist.
Als Ihnen das klar wurde, wie eng die SED mit Teilen der Kirche zusammenarbeitet, hat sie das irgendwie an ihrem Glauben zweifeln lassen?
An der Kirche hat es mich zweifeln lassen, aber nicht an meinen Glauben. Ich bin jemand, der sehr optimistisch die Dinge angeht. Ich bin jemand, für den das Glas immer halb voll ist. Auch in schwierigen Lebenssituationen. Und ich habe natürlich meinen persönlichen Glauben gehabt. Und ich hatte natürlich solche Freunde damals in der schwierigen Zeit, auch in der Zeit nach 1990, wie Walter Schilling, der immer auch mein Freund und Seelsorger war.
Am 1. Dezember 1983 saßen Sie dann im Bus in Richtung Westen. Ziel, Aufnahmelager in Gießen. Sie waren frei. Wie fühlte sich diese Freiheit an?
Nicht besonders gut. Ich bin ja aus dem Gefängnis heraus in die Freiheit gekommen. Und bekanntlicherweise gibt es hinter Gefängnismauern keine freie Entscheidung. Zumal ich ja nicht dieses perfide Spiel, was der Wolfgang Schnur und andere IMs, beziehungsweise auch Teile der Kirche spielten, damals wusste. Ich kam mir ein Stück wie ein Verlierer vor. Ich hatte immer dafür gekämpft, dass dieser Sozialismus eine Chance hat. Ein Sozialismus, der die bürgerlichen Freiheitsrechte ernst nimmt. Und dafür wollte ich einstehen und dafür wollte ich sehr weit gehen für diese Freiheit. Ich wollte aufräumen mit dem Leben in der Lüge. Das war das, was einfach das Wichtigste und Entscheidende für mich war.
Das neue Leben im Westen, das begann für Lothar Rochau im Winter 1983 wieder mit Verhören. Er war ja, auch wenn nur 2 Monate im DDR-Knast, ein ehemaliger politischer Häftling. Diesmal wurde er dann also vom militärischen Abschirmdienst befragt, vom Bundesnachrichtendienst und vom Verfassungsschutz. Herr Rochau, hatten Sie das so erwartet?
Ich hatte davon gehört, aber dass mich das natürlich dann gleich am zweiten Tag, nachdem ich angekommen bin, erwartet, das war dann doch schon etwas merkwürdig, zumal dann die Fragestellung und die Sachen so sich abspielten, dass ich doch gewisse Dinge wiederfand. So bei den Gesprächen, die monatelangen Gespräche mit der Staatssicherheit. Also ich war irritiert, sagen wir es mal so. Hab dann natürlich ziemlich schnell versucht, mich da freizuschaufeln davon und zu sagen, naja, okay, Stichwort Doppelagenten ist ja etwas, was auch damals an der Tagesordnung war. Ja, und die Leute müssen ihre Pflicht tun.
Was für eine Vorstellung hatten Sie denn davon, wie Sie im Westen neu anfangen könnten? Also Ihre gesamte Familie war ja in der DDR, Sie waren verheiratet, Sie hatten einen 7-jährigen Sohn.
Es war ja für mich überhaupt nicht im Denken und Fühlen drin. Ich hatte ja überhaupt nicht irgendwo diesen Plan B, auf den man sich vorbereitet, das Leben in einer freiheitlich-demokratischen, offenen Gesellschaft. Das war ja überhaupt nicht für mich irgendwo im Bereich des Denkbaren. Ja, was wollte ich? Ich wollte natürlich 2 Dinge machen. Ich wollte einen Job haben und arbeiten und ich wollte mich möglichst schnell wieder politisch engagieren. Ja. Und das war natürlich dann einfach auch nicht ganz so einfach, sondern es fing sehr holpernd an. Man darf ja nicht vergessen, in der Zeit, wo ich in die alte Bundesrepublik kam, 1983, hatten wir eine Massenarbeitslosigkeit in der alten Bundesrepublik von über 5 Millionen Menschen. Mhm. Ja, und da wartete man nicht unbedingt auf jemanden, der gerade aus der DDR kam. Andererseits wurde mir aber zugesagt durch meine Kirche, ich habe eine Chance.
Und wie sah die Realität aus?
Ja, die Realität sah dann anders aus, ja. Ich bin ziemlich früh dann zur Kirchenleitung nach Hessen-Nassau, der Sitz war in Darmstadt, gegangen und habe gesagt, ja, hier bin ich. Ich würde so schnell wie möglich eigentlich gern wieder arbeiten. Das war nicht möglich, sondern ich hatte dann erst aufgrund meines eigenen Engagements, auch über das Arbeitsamt in Darmstadt, dann eine ABM-Stelle erst 1,5 Jahre später im Bereich der Jugendarbeit bekommen.
Sie landeten wieder im Knast, kann man sagen, diesmal allerdings als Seelsorger. Wie war das, das Gefängnis jetzt in einer anderen Rolle zu betreten?
Ja, das war natürlich ein ehrenamtlicher Job. Ich hatte meinen Job in der Kirche, ich wollte aber einfach auch im sozialen Bereich, weil die Kirche war für mich sehr, sehr bürgerlich. Ich fragte mich damals immer, wie kann denn in dieser reichen Kirche der arme Jesus andocken? Das war so eine Frage von mir, einfach, wie kann dort einfach auch christlicher Glaube gelebt werden in einer solchen Gesellschaft. Ich merkte dann natürlich, dass auch viele Möglichkeiten da waren über die Friedensbewegung, Umweltbewegung und so weiter. Das war dann alles auch mit im kirchlichen Bereich möglich. Ja, und im Gefängnis war es natürlich so, dass ich sehr schnell dort als Leiter einer Studentengruppe, das waren damals Studentinnen und Studenten, die Sozialarbeit studierten, an einer kirchlichen Hochschule. Und es gab ja die Möglichkeit dann des ehrenamtlichen Arbeitens, Mitarbeit im Gefängnis. Ja, und dann hatten wir natürlich Kontakte. Und ich wunderte mich dann immer auch, dass ich doch ab und zu mal mit DDR-Leuten zu tun hatte im Gefängnis dort. Ja, und dann fragte mich auch der sehr, für mich damals sehr progressive Gefängnisdirektor, sagen Sie mal, wie kommt denn das? Und dann haben wir uns natürlich darüber unterhalten, warum auch junge Leute, die völlig allein in die alte Bundesrepublik kamen, entwurzelt waren, teilweise 1, 2, 3 Jahre Knast hinter sich hatten und mit einmal dann mit 22, 24 Jahren in der alten Bundesrepublik allein dastanden.
Ja, und was war Ihre Erklärung? Warum sind so viele von denen im Westen straffällig geworden?
Also, ob es so viele waren, das weiß ich nicht, aber das wäre ein Forschungsthema. Mhm. Das wäre ein interessantes Forschungsthema. Es war natürlich eine Entwurzelung. Es war natürlich auch die ganze Suche nach Neuanbindung, die natürlich unter den damaligen Bedingungen auch sehr schwer war. Allein die Arbeitsverwaltungsbürokratie, die ich ja selber erlebt habe, ich habe mich nie so bescheiden gefühlt, wie da, wo ich im Arbeitsamt in Darmstadt saß und mir eine Karte zog, Nummer so und so, und dann diese Hilflosigkeit hinter den Schreibtischen der Arbeitsverwaltung erlebte.
Parallel haben Sie alles dran gesetzt, um Ihre Familie und einen großen Teil Ihrer Familie nachzuholen. Ist das gelungen?
Das ist gelungen. Ich habe damals sehr engagiert. Mein Vater hatte dann enorme Probleme bekommen. Ich bin am 23. Juni verhaftet worden. Abends ging das schon über die Tagesschau, dass ich verhaftet worden bin. Mein Vater wurde dann abgesetzt in seiner Funktion. Er war dann als Friedhofsarbeiter, sollte er tätig sein, kriegte seinen zweiten Herzinfarkt. Und ich hatte einfach Angst, dass ich meinen Vater nicht mehr sehe. Bei aller Kritik und allen Schwierigkeiten, die wir Jahre, Jahrzehnte miteinander hatten, wollte ich meinen Vater einfach lebend sehen. Hab mich dann an das Büro von Willy Brandt gewandt, ja, und hab dann erreicht, dass 76 die ersten aus meiner Familie, Mutter, Vater, Schwester, ihre Kinder und so weiter und so fort kamen und dann immer mehr Bekannte und Verwandte.
Und haben sich dann eben auch mit Ihrer Frau und Ihrem Sohn ein neues Leben in Darmstadt aufgebaut. Umso erstaunlicher ist, dass Sie, und ich mache jetzt einen großen Sprung, am Tag des Mauerfalls spontan, oder ich weiß gar nicht, ob es spontan war, auf jeden Fall haben Sie es gemacht, wieder zurück wollten in die DDR. Sofort aufgebrochen sind nach Halle.
Ja, ich habe später mal gesagt, ich hatte in der DDR viele Freunde und Freundinnen. Und in der alten Bundesrepublik hatte ich viele, viele Bekannte. Das heißt, ich bin in der alten Bundesrepublik eigentlich letztlich nie richtig angekommen. Vielleicht wollte ich auch gar nicht richtig ankommen. Ich hatte immer die Hoffnung gehabt.
Ihre Frau eher, oder?
Meine Frau eher. Frauen sind ja anpassungsfähiger, habe ich das den Eindruck damals gehabt. Und sie hat sehr schnell dort Fuß gefasst und hat dort auch sehr schnell in ihrer Arbeit, sie hatte mit schwerstgeistig behinderten Kindern gearbeitet, hatte dort auch wieder eine Anstellung bekommen, sehr schnell. Und sie hat sehr schnell den Schritt der Einbürgerung geschafft.
Und war auch nicht bereit, mit Ihnen zusammen zurückzugehen?
Nein, sie war damals nicht bereit, zumal unser Sohn auf dem Gymnasium war, die ersten Jahre Gymnasium. Und es war ja alles in einer totalen Umbruchssituation in der DDR. Und es war ja so, dass einfach völlig unklar war, wo das ganze Schiff hinsteuert.
Aber in diese unklare Situation hinein wollten Sie.
Ich wollte endlich mitgestalten. Ich hatte ja das Gefühl, die friedliche Revolution, konnte ich nicht mitgestalten. Und ich wollte jetzt unbedingt an der Stelle den Neuanfang, den Wiederaufbau, unbedingt mitgestalten.
Lothar Rochau, haben wir gerade gehört, ist also am Tag des Mauerfalls oder am nächsten Tag, am 10. November 89, zurück aus dem Westen direkt nach Halle. Haben Sie versucht, da an Ihr altes Leben anzuknüpfen? Was war davon überhaupt noch übrig?
Ja, es war noch sehr viel übrig. Viele der alten Freundinnen und Freunde waren noch da. Es gab noch die Wohnung, in der man wohnte. Es gab noch die Kreise. Es waren natürlich etliche auch ausgereist, aber es war noch viel da. Und vor allen Dingen war ja eine echte Aufbruchstimmung. Die schwankte einerseits zwischen Freude, Euphorie und andererseits aber auch schon zwischen Nachdenklichkeit. Was kommt uns da jetzt aus dem Westen auf uns zu? So auch ein Stückchen so die Angst, zumindest in den Kreisen, in denen ich mich damals befunden habe. Also es war nicht nur das himmelhoch jauchzend, sondern es war einfach auch das Nachdenkliche darüber, was passiert jetzt eigentlich mit uns, wenn dieser große Bruder, großer Bruder war ja der Begriff für die Sowjetunion damals, aber wenn jetzt der große reiche Onkel aus dem Westen kommt.
Sie haben sich beim Neuen Forum engagiert, dann aber bei der ersten Freien Volkskammerwahl erleben müssen, dass Bündnis 90 nur 2,9% bekommen hat. Für viele, die DDR reformieren wollten, war das eine große Enttäuschung. War das nochmal ein Moment des Zweifels, ob es vielleicht doch besser gewesen wäre, in Darmstadt zu bleiben?
Nein. Das war es nie. Also wo ich gegangen bin, bin ich gegangen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich konsequent dann solche Dinge auch durchziehe an dem Punkt. Es war für mich kein Zweifel. Es war für mich einfach nur die Bestätigung dessen, dass das ganze Thema Wiedervereinigung, ein Deutschland, von den Bürgerrechtsbewegungen und von anderen nicht so beachtet worden ist, wie es hätte eigentlich sein müssen. Denken Sie mal bitte an die Grünen. Welche Rolle die Grünen damals Mitte, Ende der 80er Jahre zum Thema Wiedervereinigung hatten. Es war nämlich ein großes Teil Ablehnung da. Mhm. Und ich war ja damals dann auch in diesem linken Spektrum, in diesem Bereich der Grünen mit verankert.
Mhm. Sie mussten natürlich jetzt auch wieder einen Job suchen, zurück in der noch DDR, auch dann im Übergang in das wiedervereinigte Deutschland. Eine Rückkehr unter das Dach der Kirche war nicht möglich.
Ich hatte ja schon Probleme gehabt, wo ich in meiner Westzeit versucht hatte, unter dem Dach der Kirche einen Job zu bekommen, was ja erst viel später gelungen ist. Ich hatte dann natürlich einfach auch mich bemüht, wieder bei der Kirche anzufangen. Und da wurde mir damals dann auch mitgeteilt, dass natürlich die Gesamtsituation für die Kirche in der DDR ganz schwierig, problematisch ist. Keiner weiß, wie es überhaupt weitergeht, auch innerhalb der EKD, der Evangelischen Kirche Deutschlands. Das war völlig unklar und man wollte jetzt nicht so weit gehen. Andererseits waren natürlich 6 Jahre einerseits eine lange Zeit, andererseits eine kurze Zeit, weil natürlich auch die Dinge, die wir damals gemacht hatten, in der DDR noch recht lebendig waren.
Mehr als 25 Jahre später, erst 2017, hat die evangelische Kirche ein sogenanntes Bußwort erlassen, darin beklagt, dass sie dem SED-Staat nicht klarer und kompromissloser entgegengetreten ist, auch dass sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Stich gelassen und sogar entlassen hat. Das kam ja sehr, sehr spät. Zu spät?
Ja. Es war sehr spät. Ich hatte sehr früh, wo ich angefangen hatte, neben meinem Job und neben den politischen Aktivitäten, die ich gemacht hatte, damals natürlich immer wieder auch ein Stückchen an der Aufarbeitung innerhalb der Kirche versucht, mich zu beteiligen. Und wenn ich die Frau Ilse Jungermann, die damalige Bischöfin, neben anderen natürlich, den Friedemann Stengel und anderen Leuten, die sehr engagiert damals dieses Bußwort vorangetrieben hätten, wäre es vielleicht gar nicht gekommen. Es gibt ja Kirchen in der DDR, in der ehemaligen DDR bis heute, die so ein Bußwort nicht haben, das nicht für notwendig erachten an der Stelle. Ich empfand es, obwohl es sehr, sehr spät kam, erstmal ganz wichtig. Man weiß ja, die Kirche tut sich sehr schwer mit Buße und Versöhnung.
Wie ist es Ihnen gelungen, wieder Arbeit zu finden?
Ja, ich musste irgendwann wieder arbeiten. Ich hatte ein Jahr lang dann auch mich mit engagiert im Neuen Forum, in anderen Bereichen, alles auf ehrenamtlicher Basis. Und im August 1990 war man dabei, ein neues Jugendamt in der Stadt Halle an der Saale zu gründen. Und ich bewarb mich damals innerhalb dieses Jugendamtes für die Stelle des Abteilungsleiters für Jugendarbeit und Jugendförderung. Ja, und das hatte ich 3 Monate gemacht. Und nach 3 Monaten stellte sich heraus, dass die Amtsleiterin belastet war. Und ich wurde über eine Personalauswahlkommission zum 1. Dezember 1990 als Jugendamtsleiter in dieser Stadt berufen.
Mhm. Seit 2017 sind Sie jetzt im Ruhestand, waren oder sind auch noch ehrenamtlicher Ombudsmann der Stadt. Sind Sie noch?
Ja,
was bin macht, ich noch. Was macht der?
Ein Ombudsmann ist jemand, der ein Stückchen sich die Sorgen und Nöte der Menschen anhört, der ein Stückchen Türöffner ist, der ein Stückchen Lotse ist in den gesamten sozialen Dschungel und Dickicht der Gesetzlichkeit.
Und außerdem machen Sie Zeitzeugenarbeit in der ehemaligen Stasi-Untersuchungshaftanstalt und im heutigen Gedenkstätte Roter Ochse, dort, wo Sie eingesessen haben. Was für Menschen kommen da heute hin, wenn Sie dort Führung machen, wenn Sie aus Ihrem Leben erzählen?
Ganz unterschiedliche. Vorrangig sind es natürlich junge Menschen, 10. bis 12. Klasse. Was ich auch als die entscheidende Arbeit betrachte. Darüber hinaus sind es natürlich junge Erwachsene, die irgendwo auf dem zweiten Bildungsweg beispielsweise irgendwelche Ausbildung machen. Drittens sind es natürlich Menschen, wie jetzt zum Beispiel hatte ich eine Gruppe aus Köln, Nordrhein-Westfälisches Bildungswerk, die einfach dann auch ein ganzes Stückchen teilweise zum ersten Mal in der DDR sind, dann so ein 4-5-Tage-Programm machen und einfach auch dann einen Tag Gedenkstättenarbeit.
Was ziehen Sie da für sich selbst raus aus diesen Gesprächen?
Wie bitte?
Was Sie da für sich selbst herausziehen aus diesen Gesprächen?
Ja, also das eine, was ich immer wieder feststelle, wie wenig doch über die DDR bekannt ist, über die Funktionsweise einer Diktatur. Mhm. Und wenn man die Funktionsweise einer Diktatur nicht kennt, ist meine tiefe Überzeugung, ist man anfällig für neue Diktaturen. Und deshalb ist mir das auch so wichtig, dass ich an der Stelle diese Arbeit mache, um deutlich zu machen, auch ein ganzes Stückchen, wie die Funktionsweise dieser zweiten Diktatur auf deutschem Boden einfach war.
Wie sind Sie damit umgegangen, dass Sie dann in Halle sicher ja auch mit Menschen zu tun hatten, die ehemalige IMs waren, von denen Sie das dann im Nachhinein erfahren haben? Sie haben ja auch unendlich viele Stasi-Akten gelesen und herausbekommen dadurch oder erfahren müssen, wer sie alles bespitzelt hat über die Jahrzehnte. Wie waren solche Begegnungen, wenn Sie Menschen getroffen haben, von denen Sie wussten, dass die Ihnen nichts Gutes getan haben?
Die Begegnungen waren nicht so zahlreich, wie ich mir das hätte gewünscht. In weitaus überwiegenden Teil weitaus überwiegend, bin ich auf diese Menschen zugegangen und habe gesagt, ich möchte verstehen, so wie ich zum Beispiel auf meinen Staatsanwalt zugegangen bin. Ich möchte verstehen, warum ihr so und so gehandelt habt.
Konnten Sie das?
Ich habe vieles nicht verstanden. Ich habe vieles nicht verstanden, weil sich diejenigen, die sich geäußert haben, an der Stelle so geäußert haben, dass sie natürlich ihr Leben, was menschlich einerseits verständlich ist, ja nicht völlig entwertet haben wollten. Und deshalb mussten sie natürlich auch den Verrat in den meisten Fällen rechtfertigen. Das fing damit an, dass man erklärte, das war doch nicht so schlimm, die wussten doch eh schon alles. Oder an der Stelle, ich habe dir nur das gesagt, was du überall weißt und so weiter und so fort. Also man fing an, es zu nivellieren, man fing an, es gleichzusetzen mit anderen Dingen. Oder dann diese Begrifflichkeit, die immer wieder kam, na denk doch mal, was ist denn heute los? Guck doch mal Verfassungsschutz an, guck doch mal an, was heute abgeht in dieser Bundesrepublik Deutschland, wie dort mit Politischen umgegangen wird und so weiter.
Und war das eine kurze Zeit nach der Wende, dass Sie diese Begegnung gesucht haben oder hält das eigentlich bis heute an?
Das hält bis heute an. Ich habe gestern Abend, mittwochs ist immer mein Trainingsabend vom Sport her, und da habe ich hinterher mit einer Frau gesprochen, die hat eine gute Freundin. Ja, und diese gute Freundin war damals in der offenen Arbeit mit, eine Zeit lang.
Und gleichzeitig
ihr. Und mit ihr möchte ich eigentlich noch ein Gespräch führen. Ja, das hält bis heute an.
Das ist beeindruckend. Sie haben sich ein neues Leben aufgebaut. Sie haben nochmals in Halle geheiratet, sind inzwischen Ende 60, fit wie ein Turnschuh. Sie sind tatsächlich Marathonläufer. Wann haben Sie damit angefangen?
Ich war als Jugendlicher, Sportler, hatte Mittel- und Langstreckenlauf gemacht bis zum 16., 17. Lebensjahr und dann natürlich viele, viele Jahre nichts mehr gemacht. Und wo ich Jugendamtsleiter wurde, 10 Jahre danach, merkte ich, irgendwas musst du in dein Leben ändern. Sitzung zu Sitzung, ich hatte nur noch Sitzungsmarathons. Und da habe ich mich erinnert an das, was ich mal als Jugendlicher gemacht hatte, nämlich Ausdauersport. Ja, und habe angefangen und habe mir das Ziel gesetzt, Oktober 2000 läufst du in Frankfurt am Main deinen ersten Marathon.
Hat geklappt.
Und es hat geklappt. Und es hat so gut geklappt, dass ich dabei geblieben bin.
Und wann ist Ihr nächster?
Der nächste Marathon, der dauert erst im November 2022 in New York.
Und das haben Sie vor, tatsächlich zu machen?
Natürlich.
Lothar Rochau, ein Mann mit langem Atem. Mach aus jedem Tag ein ganzes Leben. Das ist ein Lebensmotto von ihm. Und nach unserem Gespräch, Herr Rochau, verstehe ich das noch viel besser als vorher. Herzlichen Dank dafür.
Ich bedanke mich auch recht herzlich.
Das Buch von Lothar Rochau ist übrigens im Mitteldeutschen Verlag erschienen unter dem Titel Marathon mit Mauern, mein deutsch-deutsches Leben.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.